in dieser Episode bei Turtles und Tiny Talks.
Wenn man heute Iran hört, dann entstehen bei vielen sofort sehr aktuelle Bilder. Krieg, Atomstreit, Sanktionen, regionale Konflikte, Demonstrationen für Frauenrechte und mehr Demokratie. Und ein brutales Vorgehen der Obrigkeit gegen ja die vor allem jungen Demonstranten. Aber eigentlich reden wir über eines der ältesten politischen Zentren der Welt, ein Land, dessen Geschichte sehr viel tiefer reicht als die meisten Schlagzeilen.
Und genau das ist ja oft der erste Denkfehler. Iran wird fast immer aus der Gegenwart erklärt, obwohl die Gegenwart ohne die lange Geschichte kaum verständlich ist. Denn Persien war bereits ein Großreich, als viele heutige Staaten Europas noch gar nicht existierten.
Und zwar nicht nur militärisch groß, sondern administrativ erstaunlich modern.
Genau, echte Kultur. Also unter Kyros dem Großen entsteht im 6. Jahrhundert vor Christus ein Reich, das von Ägypten bis nach Zentralasien reicht. Entscheidend ist dabei, dieses Reich organisiert Verwaltung, Provinzen, Straßen, Steuern und Kommunikation auf eine Art und Weise, die Historiker bis heute beeindruckt.
Man könnte also sagen, während anderswo Macht oft lokal blieb, dachte man hier bereits imperial.
Ja, man könnte schon fast sagen integriert oder auch zugleich pragmatisch, denn unterschiedliche Religionen und Kulturen wurden eben nicht automatisch unterdrückt, sondern oft integriert. Genau deshalb gilt Persien in der Antike als ungewöhnlich stabil.
Und dann kommt noch etwas hinzu, das viele Hörerinnen und Hörer vermutlich gar nicht so direkt mit dem Iran verbinden, die Wissenschaft.
Absolut. Ja, also Ibn Sina kommt mir da sofort mal in den Kopf. Im Westen Avicenna genannt, schreibt im 11. Jahrhundert ein medizinisches Werk, das in Europa über Jahrhunderte Standard bleibt. Wer mittelalterliche Medizin studierte, kam an diesem persischen Gelehrten und dem entsprechenden Wissen, was er aufbereitet hatte, kaum vorbei.
Und dann dieser enorme Kontrast. Noch in den 1970er Jahren galt Teheran als moderne Metropole mit Universitäten, westlicher Mode, Popmusik und einem urbanen Selbstverständnis, das viele heute gar nicht mehr mit dem Iran verbinden.
Definitiv. Und genau da beginnt ja die eigentliche Frage, die man sich stellen muss. Wie wird aus einer jahrtausendenalten Hochkultur mit Modernisierungsschüben in wirklich gigantischem Ausmaß ein Staat, den viele heute fast ausschließlich durch Religion, Repression und geopolitische Perspektive wahrnehmen.
Und im Mittelpunkt eines kriegerischen Konflikts, der uns ja derzeit allen Sorgen macht. Wir wollen aber heute kein tagesaktuelles Lagebild des Angriffs Israels und der USA auf den Iran liefern oder über Ursachen und Schuld sprechen und analysieren.
Ja, ich glaube, das ist auch in unserem zeitgeistigen Debattenformat auch in dem Fall nicht unbedingt angebracht und passt auch nicht zu uns. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Episode sind die jüngsten Gespräche zwischen den USA und dem Iran erst einmal gescheitert. Und es ist auch unklar, wie es mit der logistisch wichtigen Straße von Hormuz weitergeht. Gerade deshalb scheint es sinnvoll, das Land hinter den täglichen Schlagzeilen ein bisschen besser zu verstehen.
Wir werden daher heute den Versuch unternehmen, ein vielschichtigeres Bild des Iran zu zeichnen, dem im Westen ja als Schurkenstaat bezeichneten Landes, das nach Atomwaffen strebt, Israel bedroht und Destabilisierungsproxys wie die Hisbollah unterstützt. Denn bei aller Härte politischer Auseinandersetzung gilt, ein Land ist nie identisch mit seinem Regime und eine Gesellschaft nie deckungsgleich mit ihren Machthabern.
Das ist gut gesagt, Oliver, und wir wissen ja beide, Medien haben immer auch eine Aufgabe, in was für einem Land auch immer. Und ja, Narrative müssen auch gepflegt werden, aber wer heute über den Iran spricht, sollte deshalb eben nicht nur über Atomwaffen, Machtpolitik und Eskalation sprechen, sondern auch über Geschichte, Gesellschaft und auch das Selbstverständnis mit einer extrem kulturellen Tiefe. Denn erst dann wird sichtbar, warum der Iran im Nahen Osten bis heute eine so herausragende und besondere Rolle spielt, nicht nur historisch, religiös, sondern eben auch politisch und strategisch.
Ein Land zwischen Hochkultur und Herrschaft, zwischen Stolz, Verwundung, autoritärer Kontrolle und mutigem Veränderungswillen, doch bei sehr vielen Menschen. Ob es dazu kommt, ist heute am 17. April 2026 mehr als unklar. Aber damit genug der Einleitung. Jetzt legen wir direkt los mit der Episode 193 der Turtles und Tiny Talks. Bleiben Sie dran, es wird spannend.
Sie hören Turtles und Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
Willkommen zur Episode 193 der Turtles und Tiny Talks. Wir schauen heute auf den Iran, nicht auf den kriegerischen Konflikt und nicht auf den Iran als Schlagzeilenland, sondern als historische Großmacht mit erstaunlichen Brüchen und Kontinuitäten, mit viel Kultur und einer Gesellschaft, die wir nicht auf Religion und religiöse Machthaber reduzieren sollten. Am Mikrofon begrüßen Sie Oliver Schwarz
und Michael Gebert. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Und ja, Oliver, du hast in dem Fall und in vielen anderen auch genau recht. Denn wer den Iran verstehen will, muss eigentlich deutlich früher anfangen als 1979.
Wenn wir über den Iran sprechen, sprechen wir eigentlich zunächst über Persien und damit über eine der langlebigsten Zivilisationen der Weltgeschichte.
Ja, und bemerkenswert dabei ist, Persien verschwindet nie wirklich. Auch wenn Dynastien wechseln im Laufe der Jahrhunderte oder Jahrtausende, selbst nach Alexander dem Großen bleibt persische Kultur als prägend.
Also militärisch besiegt, kulturell aber nicht ausgelöscht.
Verwaltung, Sprache, Hofkultur, vieles bleibt erhalten und selbst nach der islamischen Expansion im 7. Jahrhundert bleibt Persien kulturell eigenständig.
Das heißt aber dann ja auch, der Iran wird zwar islamisch, aber nicht arabisch.
Ein ganz zentraler Punkt, Oliver, denn Persisch bleibt die Sprache von Literatur, Verwaltung und die Identität sozusagen des ganzen Landes und des Volkes. Bis heute ist das ein wichtiger Unterschied zu vielen Nachbarstaaten.
Und genau deshalb ist auch der erste weit verbreitete Irrtum falsch. Der Iran ist eigentlich kein arabisches Land.
Kulturell eindeutig nicht.
Die nächste spannende Frage lautet: Wann wird dann die Religion plötzlich politisch wirklich zentral?
Ja, der entscheidende Einschnitt kommt im 16. Jahrhundert mit der Dynastie der Safawiden.
Also deutlich später, als viele vermuten würden.
Ja, also die historisch sich ein bisschen eingelesen haben, definitiv. Denn die Safawiden erklären den sogenannten Zwölfer-Schiismus zur Staatsreligion. Das ist keine rein spirituelle Entscheidung, sondern wirklich eher in dieser Zeit auch ein Machtinstrument.
Weil man sich damit bewusst von sunnitischen Nachbarn abgrenzt.
Auch das, aber vor allem vom Osmanischen Reich, was ja riesig war zu der Zeit. Religion wird also jetzt zur Staatsidentität.
Kann man also sagen, ab da beginnt die politische Sonderrolle Irans im Nahen Osten?
Ja, ganz genau, eindeutig müsste man das genauso zuweisen können, denn zumindest ist ein zentraler Teil davon, der dort dann auch beginnt.
Und trotzdem ist es ja wichtig zu sagen, das heutige Bild religiöser Dominanz war historisch keineswegs immer so.
Nein, auch im Gegenteil schon fast wirklich. Unter dem Schah Mohammed Reza Pahlavi verfolgt der Staat im 20. Jahrhundert ausdrücklich eine säkuläre Modernisierung.
Frauenwahlrecht, Universitäten, Industrie, neue Infrastruktur.
Und ganz bewusst eben gleichzeitig eine Zurückdrängung religiöser Autoritäten.
Aber genau hier liegt natürlich auch der Widerspruch. Modern, aber nicht wirklich demokratisch.
Das ist natürlich eine Schnittmenge, die immer enorm wichtig ist, herauszuarbeiten. Denn die politische Opposition wird weiterhin unterdrückt und der Geheimdienst SAVAK überwacht und verfolgt Kritiker.
Das heißt, wer nur die westlich und progressiv wirkenden Bilder der 70er Jahre sieht, die wir ja alle den Menschen im Iran heute wünschen, verpasst die politische Spannung, die damals dann doch hinter der modernen Fassade brodelte. Aber dennoch, Michael, stellt sich für mich die Frage, warum kippt dieses System um den Schah dann so radikal?
Ja, also man kann da natürlich jetzt viele entsprechende Theorien anwenden, aber schaut man in die Literatur und reflektiert wirklich mal von vielen Seiten, dann unter anderem, weil mehrere Konflikte gleichzeitig zusammenlaufen. Einmal die soziale Ungleichheit, die politische Repression, kulturelle Entfremdung und ein tiefes Misstrauen gegenüber äußeren Einflüssen.
Bei diesem Misstrauen kommt dann die Erinnerung an das Jahr 1953 ins Spiel.
Exakt, genau. Premierminister Mossadegh wollte damals die Ölindustrie verstaatlichen. Das führte dann 1953 zur Einmischung der Vereinigten Staaten von Amerika. Also Öl ist immer schon hier ein ganz dominanter Hebel. Und nachdem vom amerikanischen Geheimdienst CIA und dem MI6 betriebenen Sturz von Mossadegh wurden die Pläne rückgängig gemacht. Und die Öleinnahmen gingen von da an zur Hälfte an den Iran und zur anderen Hälfte an ein Konsortium, hauptsächlich eben amerikanische und britische Firmen.
Mit militärischer und finanzieller Unterstützung der USA errichtete Schah Mohammad Reza Pahlavi ja in Zeiten des aufkommenden Ost-West-Konflikts eine amerikafreundliche, aber zugleich auch autoritäre Herrschaft, die bis zur Revolution von 1979 Bestand hatte. In dieser Phase entwickelten sich enge wirtschaftliche Beziehungen mit westlichen Ländern und der Iran wurde sogar der zweitwichtigste Handelspartner der Bundesrepublik Deutschland außerhalb Europas.
Ja, kann man sich gar nicht richtig vorstellen, aber genau so war es. Und diese Erfahrung von 1953, aber auch der anschließende verstärkte westliche Einfluss, bleiben im kollektiven Gedächtnis der Menschen haften. Sehr stark. Und für viele Iraner ist das bis heute eines der großen Symbole für ausländische Einmischung.
Etwas nebulöser ist dann aber die Situation um den Sturz des Schahs 1979. Und es gibt halt viele Gerüchte um eine erneute direkte oder indirekte Beteiligung des Westens und seiner Geheimdienste.
Ja, alles möglich und das wird natürlich auch oft behauptet. Historisch allerdings trägt sich das nicht ganz. Die Revolution war vor allem innenpolitisch getragen, wurde dann aber natürlich mit Hilfe vor allem der USA gestärkt.
Wenn es aber ja eine ganze Reihe sehr heterogener gesellschaftlicher Gruppen gab, die den Sturz des Schahs betrieben, warum setzt sich dann ausgerechnet Ruhollah Khomeini durch?
Ja, weil er etwas hat, was andere Oppositionsgruppen eben nicht haben. Und das ist ein landesweites Kommunikationsnetz.
Moscheen.
Exakt. Während linke Gruppen typischerweise urban stark sind, erreichen Geistliche auch kleine Städte und ländliche Regionen.
Hier kann man also konstatieren, dass die organisatorische Stärke des obersten religiösen Schiitenführers Khomeini die vorhandene politische Vielfalt dann geschlagen hat, obwohl diese ja quer durch die Bevölkerung ging.
Am Ende ja.
Vielen Menschen war damals sicherlich auch nicht klar, dass der Sturz des Schahs dann in einen religiösen Staat mündet.
Ja, ich glaube nein. Also überhaupt nicht, weil man hat natürlich hier mit vielen Sachen rechnen können und viele Revolutionäre wollten zunächst einfach nur das Ende der Monarchie.
Ja, schon tragisch, wenn der Wunsch nach mehr Meinungsfreiheit zu einem Nachfolgesystem führt, das zumindest für große Teile der Gesellschaft in ein neues System von Kontrolle und Repression führt. Ganz wesentlich für die Frauen im Iran, aber nicht nur für die.
Ja, und genau dieses gesellschaftliche Leben schauen wir uns gleich etwas näher an, nach unseren Sponsorenhinweisen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von LivePR, das Tool zur Abwicklung Ihrer digitalen PR. Wir veröffentlichen und verbreiten Ihre Story, damit sie von Ihrer Zielgruppe gefunden und gehört wird. Suchmaschinenoptimiert, reichweitenstark und auswertbar. Mehr Informationen unter livepr.de/info.
Sie planen einen eigenen Podcast für Ihr Unternehmen, Ihre Organisation oder Ihre Stiftung? Dann ist unser Team vom Podcast Production Service sehr gerne Ihr erfahrener und professioneller Partner. In unserem Podcast-Studio in Karlsruhe und bundesweit bei Ihnen vor Ort oder auf Events, Messen und Kongressen realisieren wir erfolgreiche Podcast-Formate und helfen Ihnen mit einem modularen Servicepaket. Mehr Informationen im Web unter podcastproductionservice.de.
Hier kommt die Geschenkidee mit Emotion. Ein persönlicher Song ist das perfekte Geschenk zu allen Anlässen. Für Familie, Freunde und Kollegen. Einzigartig und originell. Mit einer gestaltbaren Design-Grußkarte. Alle Genres, vom Popschlager bis Metal. Viele Sprachen und volle Kontrolle über Lyrics und Stil. Jetzt Freude schenken. Mehr Infos im Web unter geschenkidee-ki-song.de.
Wir sind wieder zurück bei Turtle Zone Tiny Talks und Sie hören die Episode 193. In den nächsten Minuten schauen wir uns die Gesellschaft des Irans näher an und kaum ein Thema steht heute stärker für Iran als die Frauenfrage.
Und spannenderweise historisch ist sie extrem widersprüchlich.
Vor 1979 Frauenwahlrecht, Universitäten, berufliche Öffnung, Minirock und westliche Einflüsse.
Und danach Kleidervorschriften, restriktives Familienrecht und neue strenge Kontrollmechanismen.
Und trotzdem steigt ja gleichzeitig die Bildung.
Ja, genau da liegt das Paradox, Oliver. Politisch eingeschränkt, akademisch oft sehr stark.
Und das erklärt dann vielleicht auch die besondere Dynamik der jüngeren Proteste und warum gerade diese gut ausgebildeten jungen Menschen auf die Straße gehen.
Ja, Oliver, ausgelöst wurde sie ja durch den Tod von Mahsa Amini, die nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei verstarb. Und daraus entstand eine Protestbewegung, die weit über Kleidung hinausging.
Also im Kern ein Konflikt über gesellschaftliche Freiheit.
Und über die Frage, wie viel Kontrolle der Staat über den Alltag überhaupt ausüben darf. Denn örtliche Kontrollinstitutionen wie die Sittenpolizei treffen die Menschen im Alltag ja wesentlich repressiver als so manche Veränderungen in den großen politischen Linien.
Die Islamische Republik verbindet ja bis heute Wahlen, ein Parlament, aber eben auch diese religiöse Oberaufsicht mit dem Expertenrat und dem obersten religiösen Führer. Die religiöse Herrschaft ist also seit 1979 institutionell verankert und derzeit sieht ja wirklich wenig danach aus, dass sich das wirklich fundamental ändert.
Ja, und trotz aller Kleidervorschriften und Bereichen mit Geschlechtertrennungen sind Frauen auch heute stark in der Bildung vertreten und stellen in vielen Studiengängen die Mehrheit.
Um den Iran zu verstehen, muss man deshalb, glaube ich, auch realisieren, dass in einem gebildeten Land die Menschen im Alltag wesentlich lockerer leben als unser teilweise doch schablonenhaftes Bild des ultrareligiösen Mullah-Staates vermuten lässt. Es gibt durchaus eine breite gesellschaftliche Säkularisierung und eben nicht dieses klischeehafte, homogene Volk von religiösen Fanatikern. Und zu diesem Verständnis gehören, glaube ich, auch ein paar Fakten, die nicht jeder wirklich erwarten würde.
Unbedingt. Also nicht nur in der Medizin, das hat man ja vorhin schon erwähnt, sondern eben auch in der Mathematik. ist hier Persien mit seinen Gelehrten prägend. Das Wort Algorithmus geht zum Beispiel indirekt auf den persischen Gelehrten Al-Khwarizmi zurück. Und auch in den 1970er Jahren war der Iran wissenschaftlich auf starkem Wachstumskurs.
Fußball ist Nationalsport, das haben sie ähnlich mit uns. Und noch wird der Iran diesen Sommer ja bei der Fußball-WM in Nordamerika erwartet. Besonders stark ist man aber im Ringen, Gewichtheben und Taekwondo. Übrigens, Schach wird historisch als Teil der eigenen Kultur betrachtet und das Spiel kam historisch über Persien in viele Teile der Welt.
Spannend und nicht zu unterschätzen, Oliver, der Iran besitzt 10% der globalen Ölreserven. Und die Wirtschaft ist breit aufgestellt. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Einhörner, würde man sagen, oder zumindest wirklich dominante Spieler am Markt, wirtschaftlich gesehen. Also von Öl über Gas, Petrochemie bis hin zu Stahl. Und der Iran besitzt zum Beispiel eine ganz große Autoindustrie, Iran Quadro. Seit Jahrzehnten werden dort Millionen von Fahrzeugen produziert. Kennt hier nur keiner.
Auch spannend, stellt man sich so vielleicht auch nicht vor, Fast Food ist in iranischen Städten extrem verbreitet.
Ja, Teheran hat wirklich Tausende von Burger- und Pizzalokalen.
Und ja, das Thema Alkohol ist offiziell verboten und damit natürlich in den Schwarzmarkt verdrängt. Aber Persien gehörte historisch zu den ältesten und berühmtesten Weinregionen der Welt.
Ja, paradoxerweise ist das genau so, weil einfach das Land auch geografisch so wahnsinnig viel verschiedene Klimazonen hat und so viel hergibt. Aber auch beim Kino unterschätzen viele Iran völlig, denn iranische Filme gehören seit Jahren zu den künstlerisch erfolgreichsten weltweit und erhalten auf den Filmfestivals dieser Welt regelmäßig Auszeichnungen.
Und das, obwohl es eine strenge Zensur gibt und viele ambitionierte Filme sozusagen unter dem Radar entstehen. Und ein weiterer Überraschungspunkt, im Iran kann man prima Skifahren.
Ja, absolut. Und nicht wenig. Also wenige Kilometer von Teheran entfernt beginnen Hochgebirge, wirklich hochalpin, mit Wintersportanlagen.
Und zu der enormen kulturellen Tiefe aus Dichtung, Film, Architektur und Musik kommt dann noch eines hinzu. Der Iran hat die imposante Zahl von 29 UNESCO-Weltkulturstätten.
Und was bei uns wenig gesehen wird, Oliver, ist auch eine breite ethnische Vielfalt. Der Iran benutzt arabische Schriftzeichen, aber sprachlich ist Persisch näher mit dem europäischen Sprachfamilienkontext verwandt als mit dem arabischen.
Es ist diese Mischung aus Tradition und Moderne, die man von außen leicht unterschätzt. Nie nur traditionell oder nur modern.
Ja, Oliver, meist beides zugleich. Hochkultur, Machtzentrum, Reformraum und Konfliktgesellschaft.
Das Land zeigt sich auch strukturell sehr vielschichtig. Wüstenregionen und urbane Verdichtungszonen. Die eindeutige Metropole ist mit 15 Millionen Menschen im Einzugsgebiet Teheran.
Ja, Oliver, eine Megacity dort, wirklich mit allem, was man sich in einer modernen Großstadt auch so vorstellen kann. Auch das Bild ist bei uns zumindest medial im Moment etwas verwegen, würde ich mal sagen. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind schon fast am Ende unserer heutigen Episode. Lassen Sie uns doch mal zusammenfassen. Wer den Iran nur über aktuelle Schlagzeilen betrachtet, versteht nur einen minimalen mikrobischen Ausschnitt. Der interessierte Blick ohne Scheuklappen gibt dagegen den Menschen hinter einem Regime Sichtbarkeit.
Und dazu gehört, der Iran ist älter als fast alle heutigen Staaten Europas. Persien war bereits Weltmacht, als es Deutschland so noch nicht gab. Frankreich noch nicht existierte und London politisch bedeutungslos war.
Und fragt man viele Historiker, dann sehen sie im Persischen Reich eines der frühesten staatlichen Kommunikationssysteme. Relaisstationen, feste Straßen, Nachrichtenverkehr über riesige Distanzen, die auch funktioniert haben.
Der Iran war einmal wissenschaftliches Zentrum der Welt. Viele medizinische Grundlagen Europas kamen über persische Gelehrte.
Und in Teheran liefen Frauen in Miniröcken und moderner Kleidung durch die Straßen, als in vielen europäischen Ländern noch sehr konservative Kleidungsnormen dominierten.
Ja, und ein solcher erweiterter Blick, ich glaube, das muss man nochmal betonen, macht ein Regime natürlich nicht freundlicher oder relativiert auch keine Repression und schon gar keine Menschenrechtsverletzung oder eine aggressive Rhetorik der Machteliten. Aber er verhindert, dass wir ein ganzes Land mit Millionen Menschen ausschließlich auf ein Regime reduzieren.
Ja, und das ist ganz, ganz wichtig, Oliver, das auch nochmal rauszuarbeiten und dass wir das heute auch nochmal ansprechen, wenn man gerade in Zeiten militärischer Eskalation diese Unterscheidung eben nicht macht. Und wir haben sie heute mal versucht anzutriggern und auch die Motivation vielleicht nach außen getragen, noch ein bisschen weiter zu recherchieren. Es gibt unendlich viele spannende literarische Ausführungen zu Persien, zu seiner Historie und Vergangenheit. Denn wer nur in Feindbildern denkt, verliert ganz schnell den Blick für Gesellschaft, Geschichte und menschliche Wirklichkeit.
Hoffen wir, dass die Region aus der Logik der Eskalation wieder herausfindet und dass die Menschen im Iran eines Tages mehr Freiheit und eine repressionsfreie Gesellschaft erleben.
Unbedingt, das wäre allen zu wünschen und langfristig, was ein gegenseitiges Vertrauen in der Region und dauerhaften Frieden im Nahen Osten angeht, aber auch kurzfristig, damit Diplomatie und Kompromisse zu einem hoffentlich schnellen Ende der laufenden kriegerischen Konflikte dann auch führen, denn Krieg hat viele Gründe und Interessen, aber selten oder bis gar nicht die Menschen im Blick.
Wohl wahr. Und auch wir in Deutschland und Europa sollten ein großes Interesse an einem Frieden in der Region haben. Das war die Episode 193 der Turtles und Tiny Talks. Und wir haben heute versucht, den Iran ein wenig besser zu verstehen. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast gerne auf Ihrer Lieblingsplattform.
Und in unserer Mediathek, liebe Hörerinnen und Hörer, finden Sie viele, viele weitere Episoden aus aller Welt zu Technologie, zu Gesellschaft, Geopolitik und natürlich auch zu diesen Fragen, die uns zukünftig beschäftigen.
Und auch in 14 Tagen lohnt sich wieder das Reinhören. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit. Hoffentlich sinkende Benzinpreise und mehr gute Nachrichten.
Es verabschieden sich am Mikrofon Michael Gebert
und Oliver Schwarz.
Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.